ARD Radio Festival. Jazz.
Was war die Motivation für Charlie Parker? Was macht den Improvisator in der Musikgeschichte so bedeutsam? Darüber möchte ich sprechen mit Wolfram Knauer, dem Leiter des Jazz-Instituts Darmstadt, Autor vieler Jazzbücher, darunter der Monographie Charlie Parker. Hallo Wolfram.
Hallo Günther.
Was war dein erstes persönliches Erlebnis mit der Musik von Charlie Parker?
Ich glaube, das war noch in Studienjahren. Ich habe Musikwissenschaft studiert und ich habe mich irgendwann analytisch mit Parkers Mood beschäftigt, mit diesem wunderbaren Blues von 1948 und habe damals sehr viel transkribiert, also das Solo abgeschrieben und das Ganze analysiert, die verschiedenen Takes analysiert. Und daraus ist später mal irgendwann ein Essay entstanden. Aber das war so die erste intensive Auseinandersetzung mit Parker. Parker war für mich lange Zeit eher ein Rätsel. Wie viele andere Musiker auch, die ich nicht live erlebt hatte. Ich habe immer einen leichteren Zugang zu Musikern, die ich schon mal live gesehen habe. Und so ging es mir tatsächlich so, dass ich Cecil Taylor eher verstehen konnte als Charlie Parker. Also es brauchte für mich ein bisschen, mich da hineinzuhören.
Was machte ihn zu einem so bewunderten Künstler? Was machte Charlie Parker jazzgeschichtlich denn eigentlich auch so bedeutsam? Was ist das Besondere an ihm?
Ja, es ist auf der einen Seite die Virtuosität, die völlige Beherrschung des Instruments und die völlige Beherrschung des Vokabulars, mit dem er die ganze Zeit spielt, mit dem er improvisieren kann. Und es ist zum Zweiten das künstlerische Wollen, das immer nach vorne streben, das auch immer etwas Neues machen, diese Experimentierlust, die man bei Parker an jeder Stelle spürt, die ihn bis heute zu einem Musiker macht, der auf junge Musikerinnen oder Musiker inspirierend wirkt.
Du räumst in deinem Buch auch mit einigen Legenden auf, die sich um das Werk von Charlie Parker ranken. Einer davon ist das Bild, der Bebop sei eine Revolution gewesen. Warum stimmt dieses Bild nicht?
Parker war jemand, der auf dem aufbaute, was es davor gab. Also ob es der Blues ist oder ob es die Standards sind, über die er seine Themen geschrieben hat. Er hat die harmonische Sprache erweitert, aber er hat sie nicht revolutioniert, nicht umgeworfen, sondern er hat mit dem gespielt, was davor schon da war. Er hat aufgebaut auf das, was Musiker wie Lester Young oder Coleman Hawkins und andere zuvor gemacht haben. Und er hat sich das Ganze angeeignet und etwas Eigenes daraus gemacht.
Und dennoch wurde diese Musik ja damals in den 1940er Jahren als Umbruch, als Revolution empfunden. Wie konnte das kommen?
Na, ein Umbruch ist was anderes als eine Revolution. Ein Umbruch war es ganz bestimmt. Es gab schon vor Parker Musiker, die sich als Künstler verstanden und die ihre Musik künstlerisch ausrichteten und nicht nur dem Unterhaltungswert, dem Entertainment, dem Showbusiness unterordneten. Aber bei Parker und einigen seiner Mitgefährten des Bebop stand halt diese künstlerische Ausrichtung im Vordergrund. Dass man das dann so als eine Revolution begriff, war unter anderem dem Umstand zu verdanken, dass es zwischen 1942 und 1944 ein Aufnahmebann der amerikanischen Musikergewerkschaft gab, die dafür sorgen wollte, dass Musiker, deren Platten im Radio gespielt wurden, auch Tantiemen dafür bekamen und dann irgendwann gesagt haben, wenn die Plattenfirmen dafür nicht bezahlen, dann nehmen wir einfach keine Platten mehr auf oder lassen unsere Musiker, die Musiker, die in der EFM, in dieser Gewerkschaft Mitglied sein mussten, lassen die einfach nicht mehr ins Studio. Und das führte dazu, dass fast zwei Jahre lang keine Instrumentalaufnahmen aufgenommen wurden. Und das war genau in der Zeit, in der eigentlich der Bebop entstand, in der Musiker wie Parker und Thelonious Monk und Dizzy Gillespie und Charlie Christian und andere in den Clubs von Harlem diese neuartige Musik entwickelten. Und als dann wieder Aufnahmen gemacht werden konnten, gingen all diese Musiker ins Studio und hatten eigentlich einen, so schien es, einen fertigen Stil in der Tasche, der dann für die Hörer als etwas völlig Neues wirkte, obwohl sich das über die Zeit eigentlich entwickelt hatte.
Es wirkte wie ein neuer Stil von heute auf morgen.
So ist es.
Eine weit verbreitete Vorstellung ist, die Bebop-Musiker hätten deshalb diese vertrackten, diese irrwitzig schnellen Tempi und Improvisationen erfunden, um Konkurrenten vom Bandstand zu vertreiben. Thelonious Monk wird mit dem Satz zitiert: Wir werden etwas schaffen, das sie uns nicht stehlen können, weil sie es nicht spielen können. Der Bebop als Abwehr gegen weiße Konkurrenz, stimmt das?
Ich bin mir sicher, dass da irgendwo was dran ist und trotzdem glaube ich, dass das eine zu einfache Erklärung ist. Also wenn ich sage, es ist etwas dran, dann war natürlich der Bebop schon eine Rückbesinnung auf die kreativen Momente, die den Jazz als eine innovative Musik ausmachten. Von den Anfangstagen an, als Louis Armstrong anfing, Soli zu spielen. Auch Armstrongs Soli waren zwar Showmanship-Soli, aber auch sie waren künstlerisch angelegte Pjäsen von einem oder zwei Chorussen damals noch. Und im Bebop besann man sich auf diese Tradition des Sich-Selbst-Spielens noch stärker zurück als in der Swing-Zeit, in der es sehr stark auf die Arrangements ankam, auf die Eingänglichkeit der Musik, auf die Sanglichkeit, auf das Mittanzen-Können der Stücke. Im Bebop spielte das wieder eine kleinere Rolle. Ich glaube, es war eher eine Abwehr gegen den Kommerz. Also eine Abwehr gegen Musiker, die kommerziell erfolgreich sein wollten und die Musik als einen Weg zum Geldverdienen sahen. Für die Bebop-Musiker war die Musik in erster Linie erst einmal Kunst.
Charlie Parker gilt allgemein als Improvisationsgenie. Was hältst du vom Komponisten Charlie Parker?
Die Melodien, die er meistens über bekannte Standardharmonien geschrieben hat, man nennt das in der Musikwissenschaft Kontrafakte, wenn quasi über Harmonien eine andere Melodie erklingt. Seine Kontrafakte, seine Themen sind sehr komplex und erstaunlicherweise trotzdem sehr eingängig. Die sind ja auch relativ schnell ins Standardrepertoire des Jazz übernommen worden. Stücke wie Ornithology, Scrapple from the Apple und andere musste man als junger Musiker ab den späten 40er Jahren kennen, wenn man bei einer Jam-Session mithalten wollte. War er ein Komponist, wie es Duke Ellington war? Ganz gewiss nicht. Er arbeitete ganz anders. Für ihn stand die Improvisation immer im Vordergrund. Was einem auffällt, wenn man in seine Aufnahmen hineinhört, ist, wie fließend die Übergänge von den kompositorischen Partien in die improvisatorischen klingen, weil halt auch diese Themen fast schon wie Improvisationen wirken.
Was trieb Charlie Parker an? Was war seine Motivation?
Wahrscheinlich die Motivation von vielen Jazzmusikern, etwas Neues zu formulieren und die eigenen künstlerischen Erlebnisse, das eigene künstlerische Sein zu spielen, also sich selbst zu spielen. Das ist jetzt so eine hohle Phrase. Wenn man sich das anguckt, der wuchs in Kansas City auf, hatte diese ganzen Jam-Sessions miterlebt, die es in Kansas City gab, hatte da auch selbst mehr oder weniger erfolgreich mitgewirkt, hatte diese ganze Blues-Bezogenheit, die in Kansas City sehr wichtig war, bei vielen der Musiker, Count Basie, Mary Lou Williams, Jay McShann, wer auch immer dort spielte, die wussten alle, wie man mit dem Blues umzugehen hat, das hat er eingesogen. Und das kam in seiner Musik, selbst in den komplexesten Stücken, ja auch wieder zum Vorschein. Also es gibt Stücke, da spielt er den Blues wie wenig andere Musiker seiner Generation. Sich selbst spielen, die eigenen Erlebnisse spielen, die musikalischen Erlebnisse genauso wie alles andere um sich herum und etwas Neues schaffen. Ich glaube, das ist so der Movens hinter Parker.
Was meinst du, war die Musik von Charlie Parker auch ein Ruf nach Emanzipation?
Emanzipation von was?
Emanzipation zum Beispiel auch als Afroamerikaner?
Ja und nein. Ja, weil natürlich jeder selbstbewusste Ruf, hier bin ich, so klinge ich, das bin ich und so spiele ich meine Musik, ein Ruf nach Respekt und nach Anerkennung ist. Nein, wenn man das jetzt als politisches Statement sehen würde. Also so wie du die Frage gestellt hast, klang das so, hat er da eigentlich gesagt, ich bin ein Black Lives Matter. Und ich glaube, das war damals vielleicht noch nicht unbedingt die Thematik der Musik. Aber Parker kommt ja aus einer Community heraus und er hat für eine Community gespielt, nämlich für eine insbesondere afroamerikanische Community. Und da war die Musik, die er machte, durchaus auch ein Statement einer klar afroamerikanisch konnotierten Tradition. Auf der anderen Seite gibt es dann halt die Aufnahmen mit den Streichern oder Aufnahmen mit großem Orchester oder Aussagen von ihm, wie sehr er die klassische europäische Tradition bewunderte und dass er gerne auch so arbeiten würde, dass er bei Nadia Boulanger, einer bewunderten, einer großen Kompositionslehrerin, die in Paris lebte, gerne Unterricht hätte. Also es gab auch den Wunsch nach anderem. Ich glaube, wenn überhaupt, dann wollte er ein Künstler sein, der das auf seinem Instrument oder vielleicht auch im Kompositorischen ausdrücken konnte, was bei ihm im Kopf vorging.
Was hinderte ihn daran, außer seiner Musik dann auch sein Leben in den Griff zu bekommen?
Da spielt tatsächlich die afroamerikanische Erfahrung eine große Rolle. Die Erfahrung, dass man als Afroamerikaner in einem Showbusiness-Betrieb arbeitet, der aber die finanziellen Resultate nicht unbedingt an die Künstler ausschüttet. Also die Erfahrung, dass der Erfolg, den man mit seiner Musik hat, nicht unbedingt so groß ist wie der von anderen Künstlern im selben Metier. Also man steht ja durchaus auch in Konkurrenz als Jazzmusiker in den 30er, 40er Jahren mit der gesamten anderen Showbusiness-Tradition. Als Swing-Band-Leader meinetwegen steht man in Konkurrenz mit Benny Goodman, als Musiker aber auch immer mit anderen Künstlern wie Bing Crosby oder anderen, die natürlich ganz andere Summen einnehmen als jemand wie Charlie Parker. Und das wird einem laufend bewusst, auch natürlich im alltäglichen Umgang mit Rassismus in den USA, in der Erfahrung, dass man durch den Hintereingang in die Hotels gelassen wird, in denen man auftritt als Musiker, als Charlie Parker noch in großen Hotels auftrat, mit Earl Hines beispielsweise. Oder die Erfahrung, dass die meist weißen Produzenten bei der Auswahl der Stücke mehr zu sagen hatten als man selber zum Teil. Oder mit der Erfahrung, dass es dann weiße, auch hier wieder Produzenten gab, die ihre Namen mit auf die Urheberrechtsanmeldungen schrieben. All das Erfahrungen, die viele afroamerikanische Künstler hatten. Und diese Erfahrung als Afroamerikaner im Alltag des rassistischen Amerika jener Zeit, auch im Norden, also auch in New York war das ja zu spüren, die sogenannte Rassentrennung damals, war im Süden sicherlich noch schmerzhafter und noch weit stärker zu spüren, aber sie war natürlich auch im Norden, auch in Chicago, Boston oder New York zu merken. Diese Erfahrung sorgte dann bei vielen Künstlern, die ja auf der einen Seite die Bewunderung spürten, auf der anderen Seite aber eben merkten, dass sie als Menschen zweiter Klasse waren, sorgte dafür, dass sie abstürzten. Und Parker war ein sensibler Mensch und offensichtlich dann dafür anfällig, Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken und mit seinem Leben abzustürzen.
Charlie Parker ist nicht sehr alt geworden. Er starb mit 34 Jahren. 1968 wäre er 48 Jahre alt gewesen. Also eine Zeit, wo die Popmusik so richtig loslegte. Jimi Hendrix gerade groß wurde. Kann man sich das vorstellen? Wäre es schlüssig, dass Charlie Parker mit Jimi Hendrix gejammt hätte, so wie es später dann auch Miles Davis angestrebt hatte? Dazu ist es dann zwar nicht gekommen. Wäre sowas möglich gewesen?
Warum nicht? Ich glaube eher, dass Parker in den 60er Jahren, wenn er denn noch gelebt hätte, dann vielleicht es ja doch geschafft hätte, seinen Traum wahrzumachen, eine Komposition für ein Sinfonieorchester zu schreiben. Dass er vielleicht mit anderen Musikern zusammen experimentiert hätte, um Musik für größere Ensembles zu realisieren, in die seine Stimme und die Stimme anderer Musiker dann eingepasst werden konnte. Aber wahrscheinlich wäre er der Rockmusik von Jimi Hendrix und anderen, die sich künstlerisch geriert in der Zeit, genauso offen gewesen.
Gab es auch sowas wie einen kreativen Stillstand in der Karriere von Charlie Parker? Vielleicht ab 1950, da zeigt sich doch bei einigen Aufnahmen, besonders für das Label Verve, doch so ein gewisser Hang zum Formelhaften. War Charlie Parker am Ende seines Lebens, am Ende seiner Karriere, vielleicht nicht auch am Ende seines Lateins?
Also das Formelhafte hatte er selbst mitentwickelt. Parkers Vokabular baute auf Formeln auf. Es gibt einen amerikanischen Musikwissenschaftler, Thomas Owens, der hat 1974 eine Dissertation über die Formeln in Parkers Musik geschrieben. Da hat er quasi das Vokabular aufgeschlüsselt und diese ganzen verschiedenen Formeln notiert und beschrieben, unter welchen harmonischen oder formalen Gegebenheiten bestimmte Formeln auftauchen. Das ist so wie das Vokabular, mit dem wir uns jetzt beide unterhalten. Parker konnte es halt meistens sehr kreativ einsetzen. Dann gab es aber auch Zeiten, in denen es ihm wahrscheinlich nicht so gut ging. Und die Zeit, über die du jetzt gefragt hast, die Anfang der 50er Jahre, war eine solche, in der dann das Formelhafte eben nur noch formelhaft eingesetzt wird und nicht mehr unbedingt kreativ. Das kann dann schon mal passieren. Das hört man auch auf einigen Live-Aufnahmen von ihm oder in Aufnahmen 1947 in Kalifornien. Diese berühmte Loverman-Aufnahme, die er am liebsten vernichtet gesehen hätte, die dann aber großen Erfolg hatte, weil sie den leidenden Charlie Parker zeigte. Deine Frage war, ob er am Ende seines Lebens auch am Ende seines Lateins angekommen ist. Das wissen wir nicht. Wenn er weitergelebt hätte, wenn er sich wieder gefangen hätte. Ich glaube, Kreativität kennt da keine Grenzen. Er war ein sicherlich überaus kreativer Musiker. Wir verlangen manchmal gerade im Jazz von Musikern, dass sie sich immer weiterentwickeln. Und ich weiß nicht, ob das gerecht ist. Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht Musiker wie Parker oder wie Thelonious Monk oder wie Bud Powell und andere, um jetzt bei derselben Generation zu bleiben, ob die nicht eigentlich genug geleistet haben, indem sie den Stil entwickelt haben, in dem sie sich ausdrücken. Warum müssen sie dann anders klingen? Wir sind da manchmal enttäuscht, dass dann vielleicht eine Aufnahme aus späteren Jahren wie ein Abbild ihrer Jugend klingen mag. Aber haben sie sich das nicht verdient? Sie sind schließlich die Erfinder dieses Stils. Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der anderen Seite gibt es genügend Beispiele und Miles Davis, den du ja genannt hast, ist eines dieser Beispiele, der sich immer neu erfunden hat, der immer etwas Neues wieder gemacht hat und angefangen hat. Also es gibt auch Beispiele dafür. Ich glaube, Parker wäre, um dann nochmal zu spekulieren, wenn er weitergelebt hätte, wäre so ein Miles Davis gewesen, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
Sagt Wolfram Knauer, Leiter des Jazz-Instituts Darmstadt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
ARD Radiofestival.